Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Podcast-Reihe Sauber drauf, der Partydrogen-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und besonders schön finde ich, dass wir mit dieser Podcast-Reihe nach ungefähr 2 Jahren Pause weitermachen dürfen. Wir haben hier eine neue Folge für euch, direkt vor den Weihnachtsferien, quasi als kleines Mindzone-Weihnachtsgeschenk. Und ich bin super happy, dass ich heute wieder diesen Podcast machen darf und bedanke mich auch für euch, für die Treue, fürs Hören. Wir haben mitbekommen, dass der Podcast auch in diesen 2 Jahren Stille noch weiter gehört wurde. Das freut uns sehr. Heute habe ich eine besondere Gesprächspartnerin da, Frau Dr. Evelyn Roth. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Schön. Mich freut es auch, dass du da bist. Ja, wir haben uns aufs Du geeinigt. Warum bist du heute hier? Du hast deine Doktorarbeit über das Thema Kokain geschrieben, hast das Thema hochwissenschaftlich auseinandergenommen. Ich habe deine Arbeit gelesen und wir wollen euch aufgrund der aktuellen Entwicklungen, einfach gibt es seit ein paar Jahren eine Kokainschwemme in Deutschland und auch Europa. Das liegt wohl daran, dass in Südamerika die Produktion professioneller geworden ist, die Stoffe, die hier ankommen, sind reiner, sind mehr. Die Globalisierung sorgt dafür, dass einfach der Großteil der illegalen Kokainlieferungen einfach nicht rausgefischt wird, sondern einfach auf den Markt kommt. Das Zeug ist hochrein und genauso günstig wie damals oder teuer, je nachdem, wie man es sieht. Allerdings kriegt man wirklich was für sein Geld gerade. Und wir merken in der Partyszene, dass Amphetamin in Teilen weniger eine Rolle spielt und Kokain wirklich da ganz schön auf den Markt geprescht ist. Und deswegen müssen wir darüber sprechen. Kokain hat besondere Gefahren, die es mit sich bringt, ist auf dem Ranking von den gefährlichsten Substanzen auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Es gibt im Internet vielerlei Informationen, aber aus meiner Sicht wenig stichhaltige, gute Informationen, die es wirklich auch Leuten hilft, die immer mal wieder Kokain konsumieren oder die das interessiert. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Du hast deine Doktorarbeit an der Uni Ulm geschrieben und arbeitest jetzt auf einer Suchtstation in einer akutpsychiatrischen Klinik im Allgäu. Magst du uns darüber vielleicht was erzählen, was du da genau machst?
Ja, also genau, die Doktorarbeit habe ich an der Uni geschrieben und jetzt arbeite ich eben in der Psychiatrie. Ich bin in Facharztausbildung zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und wir sind ein eher nicht so großes Haus, haben sechs verschiedene Stationen mit verschiedenen psychiatrischen Bereichen und eins davon ist eben die Suchtstation. Da arbeite ich jetzt im Moment. Da haben wir einen Alkohol- und einen Drogenbereich und zusätzlich haben wir auch noch eine Sucht- und Substitutionsambulanz.
Mhm. Spannend.
Genau.
Okay. Ja, ich habe, wie gesagt, deine Doktorarbeit gelesen. Und was war denn für dich die spannendste Erkenntnis, als du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast? Als Einstiegsfrage jetzt mal.
Also zum einen finde ich die Substanz an sich ziemlich interessant, vor allem mit der Geschichte, die ja echt schon 5000 Jahre zurückreicht. Aber ich denke so, die eine spannendste Erkenntnis ist, dass wir jetzt, wenn wir uns jetzt die Drogenpolitik der letzten 100 Jahre anschauen, dass wir sehen, es gibt ein Verbot seit über 90 Jahren und trotzdem steigen die Zahlen immer weiter an. Und auch die gesellschaftliche Sicht auf Drogenkonsum hat sich nicht im Wesentlichen verändert. Und ja, ich finde, das wirft viele weitere Fragen für die Zukunft auf, also wie wir in Zukunft mit Drogenkonsum umgehen wollen in der Gesellschaft.
Ja, ich finde aus deiner Arbeit auch sehr spannend. Du hast quasi so ein bisschen auch den Einstieg über die Substanz beschrieben und was das auch für eine Industrie ist in Südamerika. Es ist ja auch im kulturellen Gebrauch dort. Es wird gegen diese Höhenkrankheit eingesetzt. Die Leute kauen einfach die Blätter so. Es gibt verschiedene Straucharten, die einen sind aus Bolivien, die anderen sind aus Peru, die haben einen Kokaingehalt von 1 bis 1,8% Und das Ganze muss ja rausgewaschen werden in dieser Herstellung. Und da laufen wirklich die Bauern teilweise barfuß, weil sie keine anständige Arbeitssicherheitsschutzkleidung haben, barfuß in dieser Kerosin-Kokain-Blätter-Mischung da nachts rum und stampfen das Zeug daraus. Und du hast geschrieben, es gibt 15 Millionen Coca-Bauern, die da ungefähr dran beteiligt sind. Das ist ja eine Wahnsinnsindustrie. Das ist ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also man kann sich nicht vorstellen, wie das durch irgendein Verbot noch gekippt werden könnte. Ja, da hängt ja wirklich, das ist ja einfach ein Berufszweig, kann man sagen, diese Herstellung. Also das ist schon wirklich, da muss wirklich was passieren. Also ist ja Wahnsinn. Einfach auch menschenunwürdig, dass die Leute dann einfach so wenig verdienen. Die sind ja auch teilweise wie in so einem modernen Sklavenarbeitsgeschehen, wo sie wirklich, sage ich mal, 2% des Verkaufswertes dann überhaupt bekommen. Und wenn sie einen Ausstieg aus dieser Arbeit suchen würden, dann wird die Familie bedroht und so weiter. Also ja.
Ja, tatsächlich hat es auch nicht nur für die Menschen Folgen, sondern auch für die Umwelt. Also da werden auch tatsächlich, ja, wird Regenwald dafür abgeholzt, ja, die Böden werden verschmutzt, also für die,
genau,
Umwelt.
Genau, das Zeug wird einfach ungefiltert in, ja, die Prärie gekippt. Es gibt überhaupt keine Kontrollen, auch von den Stoffen, die zur Synthese dann hergenommen werden, gibt es keine Kontrollen, die werden auch irgendwo abgezweigt, dann werden eben dieses Levamisol, diese Tierentwurmungsmittel mit reingemischt, also echt wild. Und auch für die Leute dort, die dann mit diesen Stoffen umgehen müssen oder die Natur, ist es einfach eine absolute Zumutung. Ja, du hast zwei Personen in deiner Doktorarbeit gegenübergestellt, die in der Literatur Bücher geschrieben haben. Und die eine Person hat in den 20er Jahren gelebt, die andere Person jetzt, die lebt auch noch. Was war denn da für dich so das Spannendste, was es vielleicht für Parallelen bei dem Konsummuster gab? Es waren ja Personen, die Kokain konsumiert haben. Die Person in den 20er Jahren, die ist leider auch dann infolge im Mischkonsum, also ihres Konsums, gestorben. Aber die Person, die jetzt heute noch lebt, was gibt's denn da für besondere Kenntnisse?
Ja, genau. Also ich habe quasi zwei Werke analysiert, die, ja, das eine ist eine Autobiografie und das andere Buch hat autobiografische Elemente. Also kann man schon den Protagonisten jeweils, ja, ähnlich sehen wie den Autor. Also ist quasi das Gleiche. Ah, ja, genau. Und es ist eigentlich bei beiden Personen so, dass sie am Anfang erstmal unregelmäßig Kokain konsumiert haben. Also gerade bei der Person, die jetzt noch lebt, war es so, dass es am Anfang ein Freizeitkonsum war. Und ja, solange das quasi im freundschaftlichen Umfeld und so im Party-Kontext, sage ich mal, war, war es jetzt auch noch weniger problematisch. Als es dann aber vom Set und Setting her eher weniger optimal wurde, die Person viel alleine konsumiert hat und auch zum bestimmten Zweck, zum Beispiel war das bei der Person auch das Abnehmen, ja, dann wurde es schnell kritisch und, ja, dann kam es auch zu einer Entwicklung einer Abhängigkeit.
Ja, das sehen wir auch immer, dass es wirklich darauf ankommt, warum konsumiert man irgendwas oder überhaupt, genau.
Genau, und bei der Person, die eben in den 20er Jahren, also 1920er Jahren gelebt hat, war es initial so, dass sie zum Kriegsdienst, also um dem Kriegsdienst zu entgehen, angefangen hat, Drogen zu konsumieren. Also Morphin und Kokain, und später wurde es dann aber auch zu einer Abhängigkeit und diese Person hat dann auch eigentlich alles verloren, also sowohl in der Novelle quasi als auch im echten Leben, und ist dann eben an einer Überdosis Morphin dann letztendlich auch gestorben. Mhm. Ja, also Parallelen ist eigentlich, würde ich sagen, dass bei beiden der Konsum problematisch wurde, als sie einfach alleine konsumiert haben, als sie immer häufiger konsumiert haben und auch nicht mehr aus diesem Freizeitkontext raus, sondern eigentlich zum Überdecken negativer Aspekte.
Ja, ja. Okay. Und du hast diese Gegenüberstellung der Literatur auch als Aufhänger genommen, um Kokain in seiner Fülle auseinanderzunehmen, also von Wirkungen, Langzeitfolgen und so weiter. Und darüber möchten wir jetzt gern sprechen. Sprechen wir doch mal über die Wirkung. Es gibt so verschiedene Phasen, wenn man jetzt, sagen wir, theoretisch eine Nase Kokain nehmen würde. Es wird ja meistens geschnupft. Dann teilt sich die Wirkung in verschiedene Phasen auf. Es sind drei Phasen, habe ich deine Arbeit entnommen. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Das erste ist das frühe euphorische Stadium, dann das Übergangs-, also das Rauschstadium, und dann das Spätstadium, das depressive Stadium. Und da fand ich es extrem spannend, einfach nur jetzt, um so mal zu sammeln, Am Anfang spricht man davon, dass es eine Euphorie macht, man fühlt sich gut, man hat eine herabgesetzte Kritikfähigkeit, was natürlich auch mit Alkohol zusammen im Mischkonsum schwierig werden kann, Größenfantasien, Risikofreude, ein Wohlgefühl, man ist sorglos, man fühlt sich gut. Das Ganze kippt aber super schnell innerhalb von 10 Minuten vielleicht sowas in das Übergangs ins Rauschstadium. Und da, vielleicht wenn du da mal übernimmst, weil ich finde es super spannend, dass es so schnell kippt bei dieser Substanz. Und ich glaube, daraus wird auch erkenntlich, warum das so ein hohes Suchtpotenzial hat oder so ein großes Craving, also so einen großen Suchtdruck auslöst, dann eben nachzulegen.
Genau, also das ist jetzt natürlich eine Einteilung, die kann man so vornehmen, die muss man nicht so vornehmen. Es ist auch ein fließender Übergang zwischen den verschiedenen Phasen und ist nicht immer klar trennbar und auch nicht immer gleich stark ausgeprägt. Aber im Grunde ist es schon so, wie du es auch gesagt hast, also am Anfang, wenn man konsumiert, kommt es recht schnell zu einer starken psychischen und auch physischen Wirkung, wie du es eben schon gesagt hast, mit Euphorie, Enthemmung und so weiter. Man merkt auch, das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, genau. Man fängt an zu schwitzen, die Pupillen werden auch größer. Und eben dann in diesem Rauschstadium kommt es dann auch zu einer, also man nennt es psychomotorische Erregung, also sowohl psychisch als auch körperlich nehmen diese Symptome auch stark zu. Das kann dann auch zu Unruhe kommen. Und dann ist es eben so, wie du gesagt hast, dass es recht schnell kippt und dann auch in ein negatives Gefühl übergehen kann. Das heißt, dieses Euphorische lässt dann relativ schnell nach. Die Stimmung kann auch schnell umschlagen ins Negative. Es kann auch zu, Misstrauen kommen, auch zu paranoiden Gedanken. Ja. Das ist was man auch recht häufig sieht. Also auch im Rauschstadium und dann auch bei Nachlassen der euphorischen Wirkung. Und ich denke, da ist eben, gerade weil das relativ schnell geht, dass diese gute Wirkung nachlässt und dann eben dieses Misstrauen und auch eher depressivere Symptomatik dann kommt, besteht eben schnell der Wunsch, dann auch nachzulegen, dass man wieder das gute Gefühl hat.
Genau, und interessanterweise ist es ja wirklich schon der Teil der allgemeinen Wirkung, ja. Also das Rauschstadium beschreibt, dass man Wahnvorstellungen und Misstrauen haben kann. Und das ist ja schon, also das wusste ich vorher nicht, finde ich sehr spannend, dass sich auch so viele Menschen denken, ja, das ist eine super Substanz für mich. Ich glaube, wenn es bekannter wäre, dann würden sich manche denken so, ja, okay, muss nicht unbedingt sein. Ja. Genau. Das depressive Stadium ist dann quasi so, ja, der Kater danach schon oder wie? Oder ist es auch noch in diesem Stadium mit zu beschreiben?
Ja, also schon eher beim Abklingen der Wirkung tatsächlich. Mhm. Also ich meine, meistens bleibt es ja dann abends nicht unbedingt nur bei einer Nase Kokain, sondern gerade wenn man ja länger durchkonsumiert, die ganze Nacht durch oder so, sogar noch drüber hinaus, wenn dann irgendwann der Körper doch mal Ruhe braucht und dann sich diese Ruhe auch nimmt, dann kommt es eben danach oft zu einem verstärkten, depressiven Stadium, wo man sehr müde ist, dann auch schwer wieder hochkommt, negative Gedanken hat.
Man hat aber vielleicht auch noch Schlafstörungen, man ist total müde, aber kann trotzdem nicht einschlafen, weil Gedanken kreisen ist und so weiter. Ja, und auch einfach dieser Rhythmus durcheinander ist. Du arbeitest auch mit Menschen, die wirklich dann richtig viel konsumieren und dann bei euch in der Klinik landen so. Was hast du denn für Erfahrungen in der Behandlung von akuten Kokainvergiftungen gemacht? Was wäre denn da spannend zu beschreiben so für die Hörerinnen? Du hast da bestimmt extrem viele Erfahrungen gemacht und viele verschiedene, aber ja, was passt denn gut?
Ja, also tatsächlich bei uns auf Station ist es jetzt nicht so typisch, dass die Leute mit akuten Kokainintoxikationen kommen, sondern dann eher auch zu Entzugsbehandlungen, da auch weniger von Kokain, weil es auch weniger stark körperlich abhängig macht, aber dazu kommen wir, glaube ich, noch. Es ist tatsächlich so, dass die Leute auch öfter in normalen, normalen Notaufnahmen landen. Das sind dann öfter eben diese Symptome, wie eben starkes Schwitzen, starkes Herzrasen, das Gefühl, die Brust zerspringt, hoher Blutdruck. Das sind eigentlich oft so die körperlichen Sachen, gerade in Kombination mit Paranoia, Misstrauen, Unruhe, das ist so das Häufigste. Bei uns wäre am ehesten, was dann bei uns in der Psychiatrie auch landet, eben gerade diese paranoiden Zustände, wo die Leute auch sehr unruhig sind, sehr aufgebracht sind, schwer zu beruhigen sind.
Verfolgungswahn, genau, dass die Mafia sie verfolgt oder sowas.
Zum Beispiel, ja. Genau, also Kokain ist auch nicht immer als Einzelsubstanz dafür verantwortlich, oft sind es auch Mischintoxikationen. Mhm. Genau, und so in der Behandlung, also ich glaube, das Allerwichtigste, aber jetzt unabhängig von der Substanz, sondern generell bei solchen Zuständen ist eine ruhige Umgebung, deeskalierende Gespräche, dass man auch aggressives Verhalten vermeiden kann. Genau, schauen, dass die Leute einfach ein bisschen zur Ruhe kommen.
Und auch einen geschützten Rahmen auch haben dann.
Ja, auch eine möglichst reizabgeschirmte Umgebung. Ja, es kann auch sein, dass auch mal Medikamente notwendig sind, wenn es wirklich gar nicht anders geht, ja. Dann wären es antipsychotische Medikamente oder beruhigende Mittel. Genau, aber das ist wichtiger ist, glaube ich, die ruhige Umgebung.
Und kannst du aus der Erfahrung heraus sagen, welche Konsumfrequenz es braucht, um bei euch auf Station zu landen? Oder ist es von jedem Menschen, also ist es bei jedem Menschen individuell? Oder gibt es ein Muster?
Also es lässt sich nicht ganz klar sagen, welche Dosis und auch welche Häufigkeit problematisch ist. Also es hängt immer von der Person selber ab, also wie groß bin ich, wie schwer bin ich. Gibt auch bestimmte Enzyme in der Leber, die zum Beispiel dafür sorgen können, dass man Kokain besonders schnell oder langsam abbauen kann. Und auch wie häufig ich konsumiere.
Welche Toleranz sich auch auf die schon habe.
Genau.
Ne?
Ja. Also das kann man nicht ganz klar sagen. Aber prinzipiell, wer jetzt bei uns auf Station landet, habe ich ja schon gesagt, dass es selten Kokain alleine ist, weil es einfach wenig körperliche Entzugssymptome macht. Das ist dann eher wegen gleichzeitigen Konsum und Abhängigkeit von mehreren Substanzen. Okay. Aber genau, so allgemein, jetzt weniger aus der Erfahrung, aber eher so aus der Wissenschaft, was jetzt die tödliche Dosis angeht, also intravenös, sagt man so, bei 20 Milligramm wäre schon so eine tödliche Dosis, erreicht möglicherweise. Okay. Das ist nicht viel. Klar, bei Toleranz kann es auch mehr sein, aber wenn jetzt jemand, der noch nie konsumiert hat, 20 Milligramm konsumiert, wäre schon, könnte gefährlich werden. Dann so bei nasalem Konsum, also Schnupfen ist eine ganz große Bandbreite. Ja. Also es gibt auch in der Literatur wenig ganz eindeutige Zahlen. Da wäre es jetzt so zwischen 50 und 5000 Milligramm, also bis zu 5 Gramm.
Okay. Also über Leute, den Abend oder als Einmaldosis?
Also ich glaube, als Einmaldosis ist wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht genau, wie gut das machbar ist. Aber ich denke, so über den Abend verteilt gibt es schon Menschen, die das auch aushalten. Aber wie gesagt, wenn man es nie konsumiert, dann kann auch so ein halbes Gramm echt kritisch werden. Ja, genau. Und von der Konsumfrequenz, wie gesagt, das ist nicht unbedingt entscheidend, sondern eher auch Set und Setting. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn es eine starke Regelmäßigkeit gibt, es auch so eine Gewohnheit ist, man auch schon anfängt, nicht mehr ohne Kokain seinen Alltag bewältigen zu können und so weiter, dann wird es auf jeden Fall kritisch.
Das sind absolute Warnsignale, ja.
Genau, aber dazu kommen wir, glaube ich, auch noch, ja.
Da könnt ihr euch auf jeden Fall an unsere Online-Beratung wenden, wenn mal sowas sein sollte oder ein Freund oder eine Freundin sowas berichtet. Bitte holt euch Hilfe, fragt das Hilfesystem, da gibt es wirklich gute Anlaufstellen, auf die wir auch noch verweisen. Und wir haben vorhin über Mischkonsum gesprochen. Welche Konsumformen wären da besonders gefährlich? Also da möchte ich vielleicht Alkohol einfach mit reinnehmen. Das haben wir in unserem Party-Setting immer wieder. Und man sagt doch, dass über 90% der Menschen, die Kokain konsumieren, das dann machen, wenn sie Alkohol dazu trinken. Weil die Substanzen sich gut ergänzen, sage ich mal. Und man kann dann einfach mehr Alkohol trinken. Man wird nicht so schnell betrunken. Die Kokainwirkung unterdrückt diese stark sedierende Wirkung vom Alkohol bei höheren Dosen. Genau.
Genau, also ich meine, Mischkonsum ist, glaube ich, immer ein erhöhtes Risiko nochmal. Gerade bei Alkohol ist es besonders gefährlich. Zum einen, gerade wie du gesagt hast, man wird nicht so schnell betrunken, sorgt gleichzeitig aber auch dafür, dass man die Alkoholwirkung oft auch unterschätzt. Gefährlich wird es auch deswegen, weil die Kokainwirkung ja auch oft nicht so lange anhält wie die Alkoholwirkung. Also wenn man viel trinkt, dann Kokain konsumiert, dann kann es sein, dass man, dass die Kokainwirkung wegfällt und dann der Rausch umso stärker wieder auftritt vom Alkohol dann. Ja. Gleichzeitig sind beides Substanzen, die das Selbstbewusstsein stark erhöhen, die Risikobereitschaft steigern, eine Enthemmung verursachen. Ja. Das heißt, alles, was irgendwie mit Risikoverhalten zu tun hat, wird nochmal verstärkt. Mhm. Das ist aber nicht alles. Es bildet sich tatsächlich beim Mischkonsum zwischen Alkohol und Kokain noch ein extra Stoff, der dann auch noch mal besonders gefährlich wird. Also der bleibt noch relativ lang im Körper und kann dann auch den Körper schädigen.
Der noch mal genau auf die Leber geht, der die Leber noch mal schädigt. Ja. Also da, wo der Alkohol eigentlich abgebaut wird, das wird dann noch mal mehr in Anspruch genommen, wenn man die Sachen zusammen konsumiert.
Ja. Genau. Okay. Ansonsten so von Mischkonsum her, was natürlich immer auch ein Risiko ist, ist zwei Substanzen mit ähnlicher Wirkung zu konsumieren. Mhm. Da wäre jetzt halt gerade im Bereich der Stimulantien, Amphetamine MDMA. Und Kokain, ja, MDMA, sind Sachen, die auch vor allem körperliche Risiken haben, weil einfach Blutdruck und Puls nochmal mehr ansteigen. Ja, das
Kreislaufsystem.
Genau, das wird einfach super stark belastet, wenn man beides konsumiert. Mhm. Genau, ansonsten Heroin und Kokain sind ja zwei Sachen, die auch intravenös, also durch Spritzen immer wieder mal zusammen, genau, es nennt sich ja auch Speedball zum Beispiel, ist einfach auch nochmal besonders gefährlich, weil die Wirkungen sich ja auch ein Stück gegenüberstehen oder auch gegenteilige Sachen bewirken. Dann
kann
auch nochmal
unkalkulierbar werden. Ja.
Genau, unkalkulierbar werden, und auch ist die Dosierung natürlich nochmal schwieriger bei intravenösen Konsum.
Natürlich, ja. Alles, was man in die Blutbahn ballert, wirkt dann auch. Ne?
Genau.
Da gibt es dann kein Zurück mehr.
Ja.
Und die Kokainwirkung ist auch viel kürzer als die Heroinwirkung, wenn man quasi eine ordentlich hohe Dosis Heroin nimmt in dieser Mischung und dann fällt das Kokain weg, kann es sein, dass man danach dann wirklich in einen komatösen Zustand kommt. Ja. Jetzt würde ich dich gerne noch zum Abhängigkeitspotenzial von Kokain befragen. Kokain ist ja so nach Heroin die Substanz, wo die Menschen, die das mal ausprobiert haben und es dann hin und wieder konsumieren, am meisten, sage ich mal, jetzt platt gesagt, drauf kleben bleiben. Also die, was stand, 15% der Menschen, die das regelmäßig machen, entwickeln irgendwie eine psychische Abhängigkeit. Und diese psychische Abhängigkeit kann ja wirklich auch über teilweise das restliche Leben oder wirklich über mehrere Jahre andauern. Und es kann einen immer wieder einholen und Trigger, wie zum Beispiel, ich finde von vor 10 Jahren noch irgendwo ein Zierröhrchen hinter einem Buch, kann dazu führen, dass die Leute wieder loslaufen und sich das Zeug organisieren wollen, obwohl sie damit schon mal wirklich extreme Probleme hatten. Wie ist denn das zu erklären? Kannst du dazu was sagen?
Also prinzipiell gibt es da noch viel Bedarf an Forschung, was das angeht. Aber was so mit Abhängigkeitsentwicklung am ehesten im Zusammenhang gebracht wird, ist das sogenannte Belohnungssystem. Das ist ein Kreislauf im Gehirn aus verschiedenen Regionen, die sich gegenseitig beeinflussen und auch Neurotransmitter, also Botenstoffe im Gehirn ausschütten. Da ist eigentlich so der Hauptbotenstoff, der, glaube ich, auch bekannt ist, Dopamin. Das heißt, es kommt eben in diesem Belohnungssystem zu einer starken Dopaminausschüttung. Und ja, diese Region beschäftigt sich eben insbesondere mit der Bewertung und Wiederholung von Verhaltensweisen. Das heißt, etwas, was sich gut anfühlt, bin ich eher geneigt, das dann auch zu wiederholen. Ja. Und beim Kokain ist das besonders stark, was vor allem, weil es auch so schnell anflutet und auch so einen starken Rausch verursacht. Da wirkt es ziemlich stark darauf. Ja.
Andere Substanzen, die Dopamin ausschütten, ist ja Alkohol zum Beispiel. Vielleicht passt es deswegen auch so gut zusammen, dass die Leute alle viele Alkohol konsumieren und Kokain dazu. Kann es sein?
Also es ist nicht nur die reine Dopaminausschüttung überall im Gehirn, sondern eben speziell im Belohnungssystem. Da wirken ganz viele verschiedene Substanzen drauf. Also die meisten, denke ich, wirken in irgendeiner Form auf Kokain, auf Dopamin. Aber gerade im Belohnungssystem eben Kokain besonders stark.
Ja. Okay, und du hast ja auch immer wieder Menschen, die dann vielleicht nochmal ins klinische Setting kommen und da schon einen Langzeitkonsum haben. Was hast du denn da für spannende Erfahrungen gemacht?
Ja, also wie gesagt, bei uns sind weniger Menschen, die rein Kokain konsumieren und rein wegen Kokain da sind. Aber Langzeitfolgen gibt es auf jeden Fall. Gerade wenn man Kokain schnupft, ist eigentlich die Nasenscheidewand der Ort im Körper, der am schnellsten oder am stärksten geschädigt wird. Also man kann sich auch die Nasenscheidewand komplett zerstören.
Ja, und den Geruchssinn auch
schwer beeinträchtigen. Den Geruchssinn dementsprechend auch. Genau, gerade beim Crackrauchen kann auch so die sogenannte Cracklunge entstehen, also auch mit Ablagerungen, was die Lunge dann auch stark beeinträchtigt. Ansonsten so von Kokain gibt es auch Wirkungen auf den ganzen Körper eigentlich. Also die Leber kann geschädigt werden, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle steigt. Es kann auch vermehrt zu Krampfanfällen kommen und auch zu sexuellen Funktionsstörungen und auch Unfruchtbarkeit.
Ja, da gibt es ja Weißdornpräparat, was man so sagt, was gut für Herz-Kreislauf ist. Wie würdest du als Ärztin sagen, dass das ein wirksames Mittel ist, wenn man jetzt regelmäßig kokst und schon älter wird? Ich denke so ab Personen ab 40, die dann Weißdornextrakt nehmen, bringt es was oder kann man es einem eigentlich auch bleiben lassen?
Also soweit ich weiß, hat Weißdorn schon Effekte aufs Herz. Ich würde aber sehr davon abraten, das alleine in Eigenregie dann irgendwie durchzuführen, sondern im Zweifel, wenn man schon seit langer Zeit konsumiert, würde ich einfach mal doch ärztliche Behandlung aufsuchen und dann schauen, wie geht es meinem Herzen tatsächlich und was kann ich denn tun, um da die Risiken zu vermindern.
Ärzte unterliegen der Schweigepflicht. Und deswegen sollte man das immer, wenn man sowas hat oder da ein Thema hat, irgendwie mit Arzt oder Ärztin sprechen.
Genau. Es gibt ansonsten auch noch ein paar andere Langzeitfolgen noch, vor allem psychische auch. Das denke ich auch wichtig zu erwähnen. Also es kommt bei Langzeitkonsum vermehrt auch zu depressiven Verstimmungen, zu Schlafstörungen, Nervosität. Es kann auch zu anhaltender Paranoia kommen. Und was auch immer wieder oder was auch belegt ist in Studien, ist auch, dass das Gedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit sinkt. Ja, genau, also das ist auch nicht zu unterschätzen. Okay. Ja, und ansonsten, klar, die Begleiterscheinungen, auch gerade bei intravenösem Drogenkonsum oder auch beim Teilen von Crackpfeifen zum Beispiel, sind natürlich Infektionskrankheiten wie HIV, Hepatitis C. Genau.
Ja, Thema Crack, gut, dass du es ansprichst. Wir erleben gerade aus den Medien, zum Glück noch nicht aus der Münchner Partyszene, dass es einen vermehrten Konsum gibt. Was wir auch hören, ist, in den Drogennotschlafstellen gibt es mehr Crackpfeifen, die rausgegeben werden. Crack gibt es ungefähr seit 1983. Da gab es so eine richtige Crackwelle in den USA. Da gibt es auch Filme drüber, wirklich sehr spannend. Man kocht quasi das Kokain zusammen mit Backpulver, rührt es so und so werden Streckstoffe gebunden und das wird nochmal umgewandelt. Ich bin kein Chemiker. Auf jeden Fall kann man das dann rauchen und es knallt nochmal anders und besser, sagen die Konsumenten und Konsumentinnen, als Kokain so. Und hat einfach auch nochmal ein heftiges Abhängigkeitspotenzial, einfach weil es so schnell anflutet und der Rausch eigentlich auch so kurz ist, irgendwie so 2 Minuten oder sowas, knallt so richtig und danach wird es ein bisschen weniger. Und das Verlangen nachzulegen ist extrem hoch. Warum ist denn diese Entwicklung besonders bedenklich? Das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken, aber was sagst du denn dazu?
Ja, also die Entwicklung ist zum einen bedenklich, weil Crack vor allem in Kreisen verbreitet sind, die auch sozioökonomisch benachteiligt sind. Also gerade Menschen, die oft sowieso schon viele Probleme haben, oft auch keine Wohnung haben, keinen Job und auch oft andere Substanzen gleichzeitig konsumieren, weil es auch einfach leicht und schnell in der Beschaffung ist und eben starken Rausch verursacht. Gleichzeitig macht es aber, wie du schon gesagt hast, sehr stark abhängig, vor allem eben, auch wie du gesagt hast, durch schnelles Anfluten und Abfluten und nochmal eine intensivere Wirkung als geschnupftes Kokain. Gleichzeitig ist es aber eine besondere Herausforderung auch für Suchthilfesystem, weil die Konsumierenden auch oft gereizt sind, agitiert, auch aggressiv teilweise, auch wegen der starken Abhängigkeit. Es kommt auch zu einer starken körperlichen und auch sozialen Vernachlässigung des eigenen Körpers und der Psyche sozusagen, weil die Menschen sich einfach hauptsächlich dann für die Beschaffung dann interessieren.
Und, wenn Menschen in diesem Stadium sind, dann ist es extrem schwierig, an sie ranzukommen und sie überhaupt dahin zu bekommen, so stabil zu werden, dass sie vielleicht wieder eine Wohnung finden oder wieder einen Job anfangen können oder wieder Kontakt zu alten Freunden aufnehmen oder so. Das ist ab einem gewissen Punkt wirklich fast nicht mehr möglich und da wirklich eine extrem große Herausforderung, wie du sagst, für das Suchthilfesystem oder für Menschen einfach, die mit den Personen in Kontakt sind. Also es kann schon ganz schön übel werden dann auch, ne? Jetzt die Frage, wir waren gerade bei den LangzeitkonsumentInnen, an welche Suchthilfeeinrichtungen bindet ihr denn Menschen an, die einfach vielleicht eine Konsumregulation bräuchten oder einen Ausstieg suchen? Ihr habt ja wahrscheinlich auch, wenn jetzt jemand allgemein im Krankenhaus zur akuten Entgiftung kommt, dann versucht man die Person ja danach ans Suchthilfesystem anzubinden, dass die Person nicht sofort wieder in ihren Alltag zurückfällt und dann im schlimmsten Fall nach 2 Wochen wieder da ist, sondern man versucht ja Therapieformen zu vermitteln und so. Was gibt's denn da und wie macht ihr das?
Genau, also die Personen kommen eben meistens so für 1 bis 2 Wochen zur akuten Entgiftung zu uns. Danach gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, entweder ambulante Möglichkeiten, also wo die Leute zu Hause sind und dann nur ab und zu irgendwo hingehen. Dann gibt es auch teilstationäre Settings, zum Beispiel Tageskliniken, wo die Leute zu Hause schlafen, aber tagsüber in der Klinik sind, oder auch vollstationäre Anschlussbehandlungen.
Ist es nicht total schwierig zu bewerten, welche Therapieform denn jetzt für welche Person genau die richtige ist? Weil ich glaube, Menschen, die suchtbelastet sind, die sind nicht immer so unbedingt ehrlich mit dem, wie ihr Konsum aussieht, wie ihr Umfeld aussieht und so weiter?
Also prinzipiell ist es immer die Entscheidung der Personen selber. Also wir bieten natürlich Hilfestellung auch in der Entscheidungsfindung und beraten natürlich. Klar, wenn die Leute uns fragen oder auch generell sprechen wir schon auch Empfehlungen aus, oder wenn jetzt die Entscheidung der Person unserer Meinung nach wirklich gar nicht passt, dann gucken wir schon, ob es da noch Möglichkeiten gibt, da die Behandlungsbereitschaft zu steigern. Aber im Prinzip ist da jede Person für sich selbst quasi, oder kann für sich selbst auch entscheiden, was sie oder er möchte.
Also ihr zwingt niemanden, sondern ihr gebt Empfehlungen und Hilfsangebote und beratet die Leute. Okay.
Genau. Ah, ja. Ja, und die meisten Menschen können es ja gerade, wenn sie dann eine bisschen Zeit haben, können sie sie auch einigermaßen einschätzen. Klar, es kommt auch immer wieder vor, dass das nicht der Fall ist, aber ich denke, solange es jetzt keine akute Eigen- oder Fremdgefährdung gibt, ist es auch, müssen wir das quasi auch akzeptieren, dass die Leute die Entscheidung für sich selber treffen. Okay. Genau, aber prinzipiell an ambulanten Angeboten gibt es ja auch so ganz niederschwellige Hilfsangebote, wie bei uns zum Beispiel die Caritas-Suchtberatung. Da gibt es ja auch in anderen Städten viele weitere Träger. Das ist auch kostenlos, also unabhängig von der Krankenkasse kann man hingehen und auch Beratungsgespräche aufsuchen. Ja, ansonsten gibt es natürlich immer Selbsthilfegruppen. Ich denke, das ist nicht für jeden und jede was, aber kann sehr, sehr gut sein und sehr hilfreich.
Auch in der Nachsorge sehr stabilisierend sein, wenn man es schon geschafft hat, nicht dann das Leben aufzubauen, dann eben stabilisierend einfach die Komponente, dass man immer wieder in so eine Gruppe geht, dort im Austausch mit anderen ist, die auch nichts mehr konsumieren. Da gibt es auch gute Zahlen, dass das wirklich sehr, sehr gut stabilisierend sein kann, ja.
Genau, ansonsten jetzt bei uns in der Stadt haben wir auch eine Sucht- und Substitutionsambulanz, da bieten wir auch Nachsorge an, also auch in Form von Gruppenterminen oder auch Einzelterminen. Ja. Genau, da kann man sich auch anbinden lassen. Und was natürlich immer möglich ist, ist, sich auch eine ambulante Psychotherapie zu suchen. Da gibt es manchmal, also manche PsychotherapeutInnen sagen auch, mit Suchtproblemen wollen sich jetzt nicht primär befassen, aber gerade wenn man schon eine Abstinenz auch sondern aufgebaut hat, dann kann das begleitend sicherlich sinnvoll sein, weil jede Abhängigkeit hat ja auch irgendeine Ursache.
Okay. Ja, genau. Und gibt es auch Psychotherapeuten und Therapeutinnen, die Leute nehmen, die jetzt gerade noch aktiv konsumieren und die dann quasi über Gespräche und Motivation begleiten, den Konsum aufzugeben und natürlich auch helfen, das soziale Umfeld zu verändern und so weiter? Gibt es sowas auch?
Also habe ich schon gehört, dass es solche Leute gibt, aber ich glaube, es ist insgesamt schwierig, während des Konsums jemanden zu finden. Ja. Genau.
Okay, ja. Wir sprechen ja bei Mainz und auch immer über eine Konsumregulation. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, bitte.
Na, ich wollte nur noch was zu teilstationär und stationär sagen, vielleicht noch kurz. Genau, eben teilstationär wäre, wie gesagt, Tagesklinik, also Menschen, die tagsüber in der Klinik sind und dann nach Hause gehen zum Schlafen. Ist auch so als Zwischenlösung ganz gut, um sich wieder ein bisschen zu stabilisieren, nicht den ganzen Tag alleine zu Hause zu sein. Und stationär, das ist eigentlich das, was auch eine echt so die beste Wirksamkeit hat, wenn die Menschen dann auch eine Kurzzeit- oder Langzeittherapie machen. Das ist dann wirklich in einer Reha-Klinik mehrere Wochen bis Monate, wo man wirklich genau hingucken kann, warum habe ich die Abhängigkeit entwickelt, wie kann ich einen abstinenten Alltag wieder aufbauen.
Wie kann ich auch mein Verhalten so festigen, dass ich es auch einfach unter Beaufsichtigung oder in einem speziellen Setting über mehrere Monate probieren kann und bestimmte Situationen, wo ich früher wieder konsumiert hätte, dann einfach gezwungenermaßen nüchtern durchlebe, weil es einfach keine Substanzen gibt und ich auch keine Möglichkeit habe, da rauszukommen sozusagen. Ja.
Genau. Genau. Aber tatsächlich, als kleine Kritik finde ich, es gibt auch eine Lücke im Versorgungssystem. Mhm. Also nach der akuten Entgiftung direkt einen Therapieplatz zu bekommen, ist relativ schwer. Okay. Also da sind meistens Wartezeiten und da ist immer eine Zeit, die zu überbrücken wäre. Und meiner Meinung nach sind da die Angebote ein bisschen zu begrenzt. Mhm. Da wäre noch Ausbaubedarf.
Ja. Okay. Spannend. Jetzt habe ich vorhin schon angeschnitten, wir sprechen oft am Infostand auch mit Personen, die sagen, ja, ich möchte das aber weiter immer mal wieder machen und ich habe noch keine großen negativen Folgen und ich sehe, dass ich meinen Konsum eigentlich immer nur beim Feiern mit Freunden und Freundinnen zelebriere und sonst eigentlich nüchtern bin und ein geregeltes Leben habe und meinen Job machen kann, mit meiner Familie gut klarkomme. Was sind denn Faktoren, wie kann ich denn diesen Konsum, wenn ich das möchte, so risikoarm wie möglich in mein Leben integrieren? Hast du dafür so ein paar Ideen?
Ja, also ich glaube, ja, eine Sache, die wir schon angesprochen hatten, war Misskonsum. Vermeiden. Ich glaube, genau, ist gut, Misskonsum so weit wie möglich zu vermeiden und sich der Risiken bewusst zu sein. Sonst Set und Setting sind ja auch ja wichtige Begriffe. Also mit welcher Einstellung gehe ich in den Konsum und in welcher Umgebung konsumiere ich? Da gilt es, denke ich, auch genau hinzuschauen, ob das so passend ist. Also wenn es mir gerade nicht gut geht oder ich irgendwie gerade negative Gedanken habe, dann ist es nicht sinnvoll, den Konsum dafür dann zu nutzen.
Auf keinen Fall.
Ja, genau. Ansonsten generell, denke ich, bewusst konsumieren ist wichtig, auch immer wieder mal den Konsum hinterfragen, also immer wieder mal abchecken, wie war es denn vor einem halben Jahr, wie ist es jetzt, geht es mir denn im Moment gut, habe ich das Gefühl, brauche ich den Konsum?
Da würde ich gerne einhaken. Ja. Wir haben ein neues Booklet zur Konsumreflexion. Da findet ihr über mehrere Seiten wirklich absolut gute Hilfestellung, um den eigenen Konsum mal zu reflektieren. Und das sollte man, wenn man irgendwas konsumiert, immer mal wieder machen. Ja.
Genau, danke. Ja. Ansonsten, ich denke, Konsumpausen einlegen ist auch sinnvoll. Auch gucken, dass man vielleicht nicht nur einen Freundeskreis hat, der Substanzen konsumiert. Ansonsten natürlich, ja, gerade wenn man intravenös konsumiert oder Crack konsumiert, gucken, dass man keine Konsumutensilien teilt, dass man sich auch genau, dass man auch regelmäßig, also wenn man das tut, dann auch sich regelmäßig mal testen lässt auf Hepatitis C oder HIV, mhm. Das dann auch behandelt. Jetzt speziell bei Kokainkonsum, wenn man Vorerkrankungen hat, die zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System betreffen oder auch das Gehirn, dann sollte man da auch einfach nochmal besonders vorsichtig sein. Okay, ja. Und im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist bei all diesen Sachen, ist es sinnvoll, einfach mal eine Drogenberatungsstelle aufzusuchen. Da kann man nichts falsch machen, das ist unverbindlich und dann kann man auch nochmal ein bisschen reflektieren.
Unterliegen auch der Schweigepflicht, ja. Man kann nur dazu gewinnen, wenn man sowas macht.
Genau. Genau. Mhm. Ja.
Was wären denn Alarmsignale, ab welchem Konsum oder ab welcher Frequenz man über einen Ausstieg nachdenken sollte? Nochmal, wir hatten das vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass auf jeden Fall so ein Suchtdruck, aber der gehört ja bei vielen einfach dazu, sage ich mal. Das ist dann so eine, so ein notwendiges Übel, wenn man Kokain konsumiert, dass man eigentlich den Konsum nie selbst einstellen kann, oder das haben berichten viele Leute, sondern erst wenn das Zeug weg ist, so ungefähr, und auch das man sich vornimmt, man möchte keinen Kokain konsumieren und dann hat wieder doch irgendein Freund was dabei und dann ist man doch wieder zusammen auf dem Klo. Es berichten total viele. Würdest du das schon als Alarmsignal deuten oder gehört es einfach zur Substanz?
Also dafür würde ich gern mal auf die Suchtkriterien kurz eingehen. Also im ICD-10, das ist so das Klassifikationssystem für psychisch oder ja für generell Erkrankungen, da gibt es 6 Kriterien und wenn 3 davon erfüllt sind, spricht man von einer Abhängigkeit. Ich würde es mal kurz aufzählen. Das eine ist Craving, also das Verlangen, die Substanz zu konsumieren. Dann Kontrollverlust, das bedeutet, ich nehme mir vor, ich konsumiere heute nichts, dann mache ich es aber doch. Oder auch sowas wie, ich plan jetzt, also zum Beispiel nur eine Konsumeinheit zu konsumieren, dann werden es aber 3 oder 4. Das ist Kontrollverlust. Dann Toleranzentwicklung, also wenn ich merke, ich brauche immer mehr. Die Dosis, die ich vor 6 Monaten hatte, die reicht mir jetzt nicht mehr. Ja. Dann ein Entzugssyndrom, das ist bei Kokain körperlich eher gering ausgeprägt, aber psychisch schon vorhanden, also gerade so depressive Verstimmung.
Leichte Reizbarkeit.
Genau, ja. Ja, sowas, Unruhe.
Wirklich mehrere Tage nach dem Konsum auch, ja.
Genau, das wäre dann Entzugssyndrom. Dann Vernachlässigung anderer Interessen, also wenn ich früher zum Beispiel viel Sport gemacht habe, gerne, weiß ich nicht, Gitarre gespielt habe.
Genau, und jetzt gehe ich immer Freitag mich wegballern und liege den Rest der Woche auf der Couch, weil ich platt bin.
Genau. Ja, und anhaltender Konsum trotz negativer Folgen. Also zum Beispiel, ich merke, meine Nasenscheidewand tut weh, ich kriege da fast nichts mehr rein. Genau, oder mein Herz rast, ich war deswegen schon 5-mal beim Arzt und ich konsumiere trotzdem weiter. Das wäre Konsum trotz negativer Folgen. Ja. Genau, das sind 6 Kriterien, eben von der Abhängigkeit spricht man bei 3 Kriterien, das ist jetzt so die sehr medizinische Interpretation. Ich glaube, grundsätzlich sind diese 6 Kriterien aber was relativ eindrücklich ist, und auch wenn 1 davon erfüllt sind, ist es zwar noch keine Abhängigkeit, aber es gibt auch einen Gebrauch oder einen schädlichen Gebrauch, der dann nicht mehr unbedingt gesund ist, und was durchaus Alarmsignale sind. Also das sind so 6 Sachen, wo man sich gut entlanghangeln kann. Ja.
Genau, und wenn man diese Konsumreflexion regelmäßig betreibt, dann guckt man auch, inwieweit sich der Konsum verändert und ob der noch den Nutzen hat, den ich mir, sage ich mal, beim ersten Konsum überlegt habe. Und wenn das noch der Fall ist, dann ist alles wunderbar. Wenn nicht, dann sollte man wirklich lange Konsumpausen einlegen und den Konsum hinterfragen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir auch Informationen auf unserer Website zum Thema Kokain haben. Schaut mal auf www.mindzone.info vorbei. Und wir kommen auch langsam zum Abschluss unserer Folge. Ich fand es sehr spannend. Danke für die Information. Du wärst hier sofort eingestellt. Du bist ja echt fit. Voll cool. Also super. Also am Infostand wäre es wertvoll, dich dabei zu haben, würde ich mal sagen.
Gerne.
Echt schön. Genau, was möchtest du denn den Zuhörerinnen noch abschließend mit auf den Weg geben?
Ja, also gerade aktiv Konsumierenden würde ich gerne mit auf den Weg geben. Konsum, ja, gehört oder raus gehört zur Menschheit dazu, aber es gibt nie einen risikofreien Konsum. Deswegen finde ich es wichtig, den Konsum eben bewusst durchzuführen und eben immer wieder mal zu hinterfragen, gerade mit den Reflexionsmöglichkeiten, die es so gibt. Ja, und im Zweifel, wenn ihr euch einfach mal unsicher seid, dann einfach mal zur Drogenberatungsstelle gehen. Wie gesagt, das ist, die haben Schweigepflicht, das ist kostenlos. Man kann sich dort einfach mal austauschen mit Leuten, die sich wirklich gut auskennen. Ja. Genau, dann Menschen im Suchthilfesystem. Also gerade eine akute Intoxikation kann schon herausfordernd sein. Da denke ich, ist einfach wichtig, dass man ein bisschen weiß, wie man mit diesen Menschen umgehen kann. Sonst generell im medizinischen ZuhörerInnen würde ich noch mit auf den Weg geben, dass Sucht häufig stigmatisiert sind. Das sind aber Menschen, die alle es verdient haben, dass man sie genauso behandelt wie alle anderen Menschen auch. Also ich finde, das merkt man oft in Notaufnahmen, dass da eher das eher stiefmütterlich behandelt wird. Aber
abgebaut werden.
Genau. Ja, das ist
total wichtig.
Ja, das fände ich sehr wichtig. Und alle anderen, die nur so aus Interesse zuhören, Kokain ist eine interessante Substanz von der Geschichte her. Und da würde ich auch einfach noch dazu sagen, dass wir unseren gesellschaftlichen Umgang mit Substanzkonsum, glaube ich, einfach mal ein bisschen hinterfragen könnten und schauen müssen, wie wir damit umgehen. Ansonsten denke ich, was für alle interessant ist, ist ein anderer Podcast, auf den ich gern aufmerksam machen würde. Der heißt Sucht und Süchtig, gibt es in der ARD-Audiothek oder auch in anderen Stellen. Von John und Hagen sind beides Menschen, die selbst langjährig kokainabhängig oder immer noch kokainabhängig sind. Jetzt seit ich ungefähr 1,5 Jahren clean und sehr ausführlich über verschiedene Themen sprechen.
Super.
Genau.
Experten aus Erfahrung.
Ja, absolut.
Super. Okay. Vielen Dank dir für das aufschlussreiche Gespräch. Da waren sehr viele wertvolle Informationen drin. Und danke, dass du dich auch einfach bereit erklärt hast und sofort Feuer und Flamme warst, hier den Podcast mit zu begleiten. Und danke auch für deine kostbare Zeit als Ärztin. Und an euch Hörerinnen. Bleibt dran, gleich geht's weiter mit unserer Safer Use Rubrik. Ich werde mit unserer Praktikantin Emilia über ein spannendes Thema sprechen. Gleich erfahrt ihr mehr. Vielen Dank, Evelyn.
Vielen Dank, dass ich
Wiedersehen.
Danke. Tschüss.
Ja. Tschüss.
Mindzone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für Konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken sauber drauf ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist Mindzone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safer Use and Harm Reduction im Interview mit unseren ehrenamtlichen Peers.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück. Nun machen wir weiter mit unserer Safer Use Rubrik. Heute ist Emilia zu Gast. Emilia ist unsere Praktikantin und studiert im zweiten Semester in Nürnberg Soziale Arbeit. Willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist und Lust hast, mit mir dieses Thema zu beleuchten. Welches Thema erfahrt ihr gleich? Wir nehmen uns ja in dieser Rubrik immer wieder neuen Fragen an, die auch am Infostand kommen könnten. Und wir erleben öfter das Phänomen, dass junge Menschen wenig bis gar nicht informiert sind, bevor sie Partydrogen konsumieren und versuchen dann natürlich entgegenzuwirken. Partydrogen sind illegal, daher mangelt es einfach auch an einem gesellschaftlichen Austausch und Wissensvermittlung ist ziemlich schwierig. Auch werden Drogen und Substanzen oft verharmlost. Ein leichtfertiger Umgang und die falsche Kombination von psychoaktiven Wirkstoffen kann unter Umständen schwere gesundheitliche Folgen haben. So, Emilia, jetzt erklär uns doch, was wir heute genau beleuchten.
Wir schauen uns heute das Problem an des zeitgleichen oder zeitnahen Konsums von verschreibungspflichtigen Medikamenten gegen Depressionen. Die nennt man Antidepressiva, gleichzeitig mit MDMA, entweder in der reinen Form oder auch als Hauptbestandteil einer Ecstasy-Pille. Diese Form von Mischkonsum ist ein massiver Eingriff in den Gehirnstoffwechsel und ist extrem riskant.
Okay, kannst du uns vielleicht mal beide Wirkstoffe genauer erklären? Vielleicht können wir dann ein bisschen besser verstehen, warum die gemeinsame Einnahme so gefährlich ist.
Antidepressiva ist ein Medikament, das den Botenstoffhaushalt im Belohnungssystem einer depressiven Person reguliert. Und es wird meistens zusammen mit einer Psychotherapie angewendet als Behandlung dieser Depression. Es wird täglich eingenommen und zu Beginn der Behandlung wird oft in einem Zeitraum von ungefähr einem Monat dieser Wirkstoffspiegel aufgebaut. Also das heißt, der Körper gewöhnt sich dran und verlässt sich auf die Unterstützung des Medikaments. Ja, dieses Medikament darf auf keinen Fall abgesetzt werden, einfach ohne Begründung und abrupt. Sondern das macht der Arzt und der macht es dann schrittweise mit einer immer weniger werdenden Dosierung. Es gibt mehrere Stoffgruppen, die gegen Depressionen eingesetzt werden. Wir fokussieren uns aber jetzt auf SSRI. Das sind die selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. MDMA führt zu einem sehr hohen Ausstoß der gleichen Botenstoffe, die auch durch Antidepressiva reguliert werden. Und es wirkt erstmal leicht euphorisierend und nach einer Zeit steigt es dann an. Und die anderen Wirkungen von MDMA sind, dass das Empfinden verstärkt wird und es ist leichter, auf Menschen zuzugehen und zu seinen eigenen Gefühlen auch Kontakt zu haben.
Mhm, vielen Dank. MDMA wird ja auch gerne als Partydroge benutzt, um Musik auch intensiver zu erleben und ein Gruppengefühl zu spüren, was man ohne diese Substanz nicht hätte. Und jetzt würde ich das Ganze mal zusammenfassen. MDMA verursacht eine euphorische Wirkung durch die verstärkte Freigabe von Serotonin. Die SSRI, zum Beispiel Präparate wie Fluoxetin oder Paroxetin, regulieren den Serotoninspiegel. Das heißt, ein Serotoninmangel im Gehirn wird durch die SSRI-Einnahme ausgeglichen und stabilisiert.
Jetzt kann es vorkommen, dass während die anderen, die mit einem konsumiert haben, einen Trip erleben, man selber nur die in Anführungszeichen negativen Trip-Erscheinungen hat, wie zum Beispiel das Kiefermalen. Und dann nimmt man möglicherweise noch mehr von den Ecstasy-Pillen, weil man denkt, dass die Wirkung nicht...
Man will ja auch die Wirkung haben wie die anderen, ne?
Ja, man macht sich dann Sorgen, dass es vielleicht einfach nicht eine große genug Menge war.
Genau, dass es nicht reicht, dass die Pille vielleicht schlecht war oder so. Dabei liegt es an den anderen Medikamenten, die man mit eingenommen hat. Mhm. Ja, es gibt auf jeden Fall immer wieder Todesfälle aufgrund dieser Kombination. Also es ist wirklich nicht ohne, deswegen sprechen wir darüber auch heute. Und im schlimmsten Fall gibt es das Serotonin-Syndrom, das heißt die Überflutung des zentralen Nervensystems mit Serotonin.
Abgesehen davon gibt es auch noch andere Gefahren wie hohes Fieber, also über 40 Grad, oder ein Hitzeschlag, ein Kreislaufkollaps, ein epileptischer Anfall, eine Verwirrung.
Übelkeit.
Ja,
Übelkeit. Und man kann ins Koma fallen, ne? Ja. Mhm. Kannst du uns noch was zum Serotonin-Syndrom erzählen? Das wäre doch mal interessant, das mal genauer anzugucken.
Ja, klar. Das Serotonin-Syndrom entsteht durch eine erhöhte Serotoninzufuhr. Es zeigt sich in einer Steigerung der Herzfrequenz, einem Anstieg der Körpertemperatur, Bluthochdruck, Schwitzen und Übelkeit. Das sind die vegetativen Symptome. Außerdem kann es aber auch zu zentralnervösen Symptomen kommen. Das ist die Bezeichnung für Symptome wie auf der Stelle gehen, hin und her schaukeln, also so ein bisschen nervösere Bewegungen.
Mhm.
Oder auch Halluzinationen. Außerdem kann es auch zu Krampfanfällen kommen oder gesteigerten Reflexen. Und im schlimmsten Fall endet das dann tödlich.
Mhm. Und was ich noch einwerfen möchte, ist, dass es nicht nur aufgrund von diesen Substanzkombinationen zum Serotonin-Syndrom kommen kann, sondern dass auch einfach hochdosierte Ecstasy-Pillen, also wirklich eine starke Überdosis, dazu führen kann, dass es ein Serotonin-Syndrom gibt. Es gibt zum Beispiel auch HIV-Medikamente, die dazu führen können. Also wirklich Vorsicht und informiert euch genau, welche Substanz ihr habt, wie viel ihr davon nehmt. Und ja, genau, wir haben dazu auch eine andere Podcast-Folge, wo wir genau gucken, wie geht man mit den hochdosierten Ecstasy-Pillen um, ohne da Schäden davon zu tragen. Hört es euch gerne mal an. Nun kommen wir zu unseren Safer Use und Harm Reduction Empfehlungen, wie man eben vermeidet, dass man verschreibungspflichtige Medikamente und Partydrogen zusammen kombiniert. Emilia.
Am allerwichtigsten allgemein auch immer zu beachten ist, dass bevor man Partydrogen konsumiert, man auf seine körperliche und psychische Gesundheit geschaut hat, dass es einem wirklich gut genug geht dafür gerade. An sich geht nämlich immer Psyche und Körper vor.
Mhm.
Außerdem sollte man, wenn man Partydrogen konsumiert und verschreibungspflichtige Medikamente bekommt, erstmal das mit dem Arzt abklären und dann offen und ehrlich sein und einfach fragen, ist das eine riskante Kombination oder...
Genau, gibt es vielleicht andere Medikamente, die man nehmen kann und so, aber das weiß dann der Arzt oder die Ärztin. Ihr könnt euch auf www.mindzone.info informieren. Dort findet ihr die ganzen Partydrogen und auch nochmal schwierige Wechselwirkungen und besondere Sachen bei den einzelnen Drogen.
Allgemein sollte man Mischkonsum vermeiden. Auf der Website gibt es auch eine Mischkonsumtabelle, in der man immer auch mal reinschauen kann, wenn man sich unsicher ist. Aber Mischen belasten den Körper und die Psyche enorm. Also am besten einfach nur das Medikament dann für die Zeit nehmen und clean feiern gehen. Konsum sollte auch immer davor geplant werden und nicht aufgrund von Gruppenzwang oder Zugehörigkeitsgefühlen passieren, sondern nur, wenn man es für sich selber entschieden hat.
Okay, gut.
Allgemein gilt auch, keine Medikamente für Drogenkonsum absetzen. Wie gesagt, Psyche und Körper geht vor.
Und vor allem bei diesen SSRI und Antidepressiva
dadurch, dass ein Spiegel aufgebaut wird und das darf einfach nicht unterbrochen werden. Also diese Behandlung muss quasi konstant bleiben und wenn ihr dann allein schon das Medikament absetzt, kann es passieren, dass ihr in eine noch schwerere Depression fallt, als sie vorher schon war.
Was auch ganz gut zu wissen ist, dass Alkoholkonsum auch problematisch ist, wenn man gerade Antidepressiva einnimmt. Also am besten auch auf Alkohol verzichten.
Mhm.
Auch andere psychoaktive Wirkstoffe wie zum Beispiel Johanniskraut, Heroin, LSD sind nicht wirklich empfehlenswert mit Antidepressiva.
Mhm. Und wenn man bei anderen Menschen beobachtet, dass sie auch Antidepressiva nehmen und das weiß und dann eben möchten die Leute vielleicht Ecstasy konsumieren, dann spricht man das am besten an, weist sie auf die Gefahren hin und geht da ins Gespräch. Ist auf jeden Fall gut. Und ich würde sagen, im Notfall so, ruft man ärztliche Hilfe, lieber einmal zu viel als zu wenig. Die Rettungskräfte unterliegen der Schweigepflicht. Ihr könnt da nicht belangt werden oder so, also wenn es um Partydrogen geht, um illegale Substanzen, ruft lieber den Krankenwagen und rettet im Notfall ein Leben, anstatt da irgendwie das nicht zu machen. Ja, euch kann nichts passieren.
Sonst gibt es auch psychiatrische Krisendienste, wo man die Nummern einfach im Internet hat und die kann man immer anrufen, wenn es zu psychischen Notfällen kommt.
Mhm. Unsere Online-Beratung gibt es auch noch. Die findet ihr unter beratung.mindzone.info. Sie ist anonym, vertraulich, kostenlos und auf illegale Partydrogen spezialisiert. Stellt hier auch gern nochmal eure Frage, wenn ihr weiterführende Informationen wollt. Dann bedanke ich mich.
Vielen Dank dir.
Danke für die Informationen und dass du dabei warst. Und ja, danke auch euch HörerInnen fürs Zuhören, für das Interesse an unserem Thema und wir freuen uns schon, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Euer Patrick.
Tschüss.
Tschüss.